ARD. Es ist die letzte Adresse. Vom einfachen Bürger bis hin zu bedeutenden Wissenschaftlerinnen, Kulturschaffenden, Kaufleuten und Politikern. Der Friedhof. Er erzählt die Geschichte einer Stadt, zeigt in gewisser Weise auch die kulturhistorische Bedeutung eines Ortes und ist ein stiller Zeuge der Vergangenheit. Der Leipziger Südfriedhof zählt zu den größten und eindrucksvollsten deutschen Grabanlagen und gehört in die bedeutendste Riege europäischer Friedhöfe.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Charlie.
Hallo Linda.
Es geht um Friedhöfe heute. Das finde ich natürlich sehr spannend, weil ich mag Friedhöfe ja eigentlich immer vor allen Dingen für die ganzen Persönlichkeiten, die man da auch entdecken kann. Also diese Geschichten in einer gewissen Weise, die da auch mit ja, begraben liegen, die man da entdecken kann. Und Persönlichkeiten sind das eine, aber was macht denn den Südfriedhof noch so besonders in Leipzig, dass der jetzt quasi so extra geehrt werden kann?
Natürlich sind es die Leipziger Persönlichkeiten, die dort begraben sind. Das macht es schon was aus. Seit 1886 existiert der Südfriedhof und in den knapp 150 Jahren ist natürlich eine Unmasse. Rund 600.000 Menschen sind dort begraben. Da sind natürlich alle berühmten Leipziger dabei. Das macht schon aus.
Das A und O.
Ja, also wer was auf sich hält in Leipzig, lässt sich auf dem Südfriedhof begraben. Das ist so. Das andere ist natürlich, es ist ein Parkfriedhof und alleine das macht den Reiz aus. Also man fühlt sich nicht so wie auf dem Friedhof, sondern man schlendert wie durch einen Wald und dann sieht man plötzlich einen, ja wie eine Ruine, einen Rest eines dorischen Tempels dort rumstehen und beim zweiten Blick stellt man fest, ach, das ist ein Grab. Und so ist es ganz viel. Also es ist einfach eine wunderbare Natur auch, in der man sich erholen kann, durch die man laufen kann, schlendern kann. Man kann sich auf eine Parkbank setzen und genießt dann einfach den Gesang der Vögel, weil das ist eben einfach ein Refugium, wirklich eine Stadt der Toten.
Und mit sehr viel quasi Tierleben gefüllt.
Ja.
Kulturgeschichtlich auch fast unerschöpflich. Ich würde sagen, Charlie, der Südfriedhof in Leipzig, die ganze Geschichte hören Sie jetzt im Feature von Charlie, also Hartmut Schade, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
Wenn ich Ihnen alles zeigen wollte auf diesem Friedhof, was hier kunst- und kulturgeschichtlich bedeutsam ist, dann müssten wir, und ohne Übertreibung, da können wir jede Wette eingehen, dann müssten wir etwa 5 Wochen lang jeden Tag immer von 7 bis 17 Uhr, jeden Tag müssten wir 10 Stunden über den Friedhof gehen.
Alfred Ernst Otto Paul, gewesener Baudirektor der Kommunalen Friedhöfe Leipzig, Vorsitzender der Paul-Bendorff-Gesellschaft zur Förderung und Pflege der Friedhofskultur und mit Leib und Seele Sepulkralhistoriker.
Dann nehmen wir uns eine Abteilung nach der anderen vor und dann erkläre ich Ihnen alles, was hier kunst- und kulturgeschichtlich bedeutsam ist. Es ist unerschöpflich, ja, unerschöpflich.
Der Leipziger Südfriedhof ist nicht die größte Begräbnisstätte. Den Ruhm beanspruchen in Deutschland Berlin-Stahnsdorf und Hamburg-Ohlsdorf. In Europa sind die Friedhöfe von Wien und London größer und auch älter. Und dennoch?
Der Südfriedhof zählt zu den Top 10 der bedeutenden europäischen Parkfriedhöfe. Er ist also wirklich was Herausragendes in seiner dendrologischen Ausformung, also in seinem Parkbestand, Gehölzbestand, als auch in seiner Architektur. Wir haben das größte Friedhofsbauwerk Deutschlands hier, das größte Kolumbarium, aber auch in Hinblick auf die Grabmalarchitekturen, die wir hier haben, was ja viele Skulpturen und Plastiken einschließt. Ganz, ganz viele bedeutende Bildhauer Deutschlands haben hier ihre Spuren hinterlassen auf diesem Friedhof. Wir haben Bildhauer aus Florenz, aus Mailand, aus Wien. Und diese Künstler, die haben natürlich diesen Parkfriedhof kunstgeschichtlich wirklich erhoben in die bedeutendste Riege der europäischen Friedhöfe.
Gestorben wurde schon immer. Doch der Umgang mit dem Tod ändert sich. Die steinzeitlichen Stämme im heutigen Mitteldeutschland verbrennen ihre Toten. Bei den Kelten bekommen Herrscher prunkvolle Gräber, ebenso in der mitteleuropäischen Auniatizer-Kultur der Bronzezeit. Wichtige Persönlichkeiten wie der sogenannte Fürst von Leubingen werden in pyramidenähnlichen Grabhügeln bestattet. Später, in der Eisenzeit, werden die Toten wieder verbrannt, ebenso bei Griechen und Römern. Erst die Christen mit ihrem Glauben an die Auferstehung machen das Begräbnis zum Standard. Karl der Große erlässt ein Kapitular, das die Verbrennung verbietet, es sei denn, die Kirche erklärt einen zum Ketzer.
Eigentlich wurden alle Menschen über sehr lange Zeit im Mittelalter in und um die Kirchen bestattet. Also natürlich ging das nach Hierarchie, nach Rang. Also je näher an den Heiligen, je näher an den Altären mit den heiligen Reliquien drin, desto höher der Rang.
Ulrike Durer ist Kunsthistorikerin am Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig und kuratierte 2024 die Ausstellung »Die letzte Adresse – Tod und Bestattungskultur in Leipzig«. Und die letzte Adresse sind die Kirchhöfe rund um Nikolai, Thomas, Matthäi und Johanneskirche.
Ja, da gibt es ein paar Kupferstiche aus dem 16. Jahrhundert, die das sogar zeigen, wo also so Grabplatten zu sehen sind, mitten sozusagen im damaligen städtischen Getümmel, wo also die Passanten quasi wirklich drüber gelaufen sind oder drumherum gelaufen sind. Man muss davon ausgehen, dass die Ruhezeiten damals gar nicht so lange waren. Im Gegenteil, der Platz wurde gebraucht, wurde dann sehr schnell wieder belegt und dementsprechend gibt es dann, und das kann man ja heute in ländlichen Gebieten auch noch oft besichtigen, die sogenannten Beinhäuser, wo dann die Knochen irgendwann gesammelt wurden, damit eben wieder Platz für die neuen Verstorbenen war.
Was uns heute im übertragenen Sinne anrüchig erscheint, stank damals im Wortsinne zum Himmel, in den Kirchen und auf den Kirchhöfen. Und da die Ärzte meinen, Krankheiten würden durch schlechte Luft übertragen, fordern sie, die Friedhöfe aus der Stadt zu verbannen. Unterstützung bekommen sie von den Reformatoren.
Für Luther und die Protestanten ist das gar nicht nur dieses medizinisch-hygienische Thema, was da im Vordergrund steht, sondern wirklich eine veränderte Auffassung vom Tod. Die verstehen die Bestattung eher als Ruhebett, als Friedhof. Daher kommt auch dann dieser Begriff des Friedlichen, beziehungsweise Gottesacker ist dann der neue Begriff. Also die wollen eben gerade, dass die Toten ihre Ruhe haben, weil sie dort auf die Wiederkunft Christi, auf das jüngste Gericht warten in aller Ruhe, und sie wollen auch, dass die Lebenden diese Ruhe zur Kontemplation, zur Andacht nutzen können.
Davon ist aber wenig zu sehen und zu spüren. Auch auf dem neu angelegten Johannesfriedhof vor dem östlichen Stadttore Leipzigs wird begraben, wo gerade Platz ist. Ziegen oder Schafe weiden auf ihm. Grabsteine sind eine absolute Ausnahme, ebenso Särge, hat Alfred Ernst Otto Paul beim Quellenstudium herausgefunden.
Also am 31. Juli 1750 ist Johann Sebastian Bach beerdigt worden. Und in diesem Jahr sind exakt, also ganz exakt, 1400 Leichen auf dem alten Johannesfriedhof beerdigt worden. 1400. Und 12 davon hatten einen Sarg. Ja, 12. Nicht wahr? Das waren wirklich die Geld hatten oder die protegiert wurden, wie Bach, nicht wahr? Der hatte ja da so Sponsoren, die ihm dann diesen Sarg gespendet haben. Also es ist immer so 1%, nicht wahr, die einen Sarg hatten. Alle anderen wurden nackt begraben und vollkommen überbelegt, nicht? Wir haben ja viele, viele in einem Grab. Es gab auch keine Grabsteine eigentlich, ja? Man wollte keine Grabsteine, weil alles, was auf einen dauerhaften Erhalt eines Grabes hinzielte, also Sarg, Grabstein und so, sowas wollte man nicht. Ja? Es musste schnell vergehen, man hatte keinen Platz, man musste also schnell wieder bestatten können. Und deswegen war man gar nicht interessiert am dauerhaften Erhalt eines Grabes. Und so haben wir beispielsweise das zitierte Todesjahr von Bach, 1750, also 1400 Begräbnisse, 12 Begräbnisse im Sarg und nicht ein einziger hatte einen Stein.
»304.000 Leipziger«, hat Friedhofsforscher Paul ausgerechnet, »finden zwischen 1278 und Heiligabend 1883 auf dem alten Johannesfriedhof ihre letzte Ruhe. Die Stadt wächst aber schneller als ihre Begräbnisstätten. 1846 genehmigen die Stadtoberen einen neuen Johannisfriedhof. Im Norden wird 1881 ein weiterer Gottesacker eröffnet. Zeitgleich holen die Leipziger Ratsherren zum ganz großen Wurf aus. Wollen das Problem der letzten Ruhe ein für allemal, bis in alle Ewigkeiten lösen.
Da hat man gesagt, Hugo Licht, jetzt geht es los hier. Wir bauen im Süden der Stadt einen großen, wirklich großen Friedhof und du wirst das auf den Weg bringen.
Hugo Licht prägt mit seinen Bauten wie dem neuen Rathaus, städtischen Kaufhaus, Konservatorium, alten Grassi-Museum, mit Zeppelinbrücke und Aussichtsturm im Rosental Leipzig bis heute. Das Leipzig der Lebenden und das der Toten, betont Kunsthistorikerin Ulrike Dura.
Am Südfriedhof hat sich ja auch eine neue Auffassung von Friedhofsgestaltung durchgesetzt im Sinne eines Parkfriedhofs. Also das ist so eine Bewegung, die dann aus dem angloamerikanischen Raum gekommen ist. Also dass man die Friedhöfe wie Landschaftsgärten angelegt hat mit Teichen, mit Erhebungen, Hügeln, ganz andere Pflanzung von Bäumen. Also dass das nicht einfach irgendwie ein freier Acker war, wo man dann in Reih und Glied die Gräber angelegt hat, sondern eben im Sinne eines Parks. Das ist etwas ganz Neues dann auch im 19. Jahrhundert und das sieht man eben in wunderbarer Weise am Südfriedhof.
170 Hektar Land kauft die Stadt auf der Propsteidaer Flur, dort, wo anderthalb Jahrhunderte zuvor die Völkerschlacht am heftigsten tobte. Ein prächtiger Boulevard soll die Stadt der Lebenden mit dem Ruheort der Toten verbinden. Hugo Licht plant eine lindengesäumte Straße, die schnurgerade vom Bayerischen Bahnhof zur Friedhofskapelle führen soll. Wobei Kapelle eine maßlose Untertreibung ist. Es ist der größte Bau auf einem deutschen Friedhof.
Und man war natürlich auch sehr, sehr konservativ in dieser Stadt, muss man auch sagen. Und dann hat man also eben schlichtweg das Kloster Maria Laach auserwählt, das in der Eifel, dort diese 800-jährige Benediktinerabtei, und hat gesagt, okay, und daran orientieren wir uns. Wir bauen also quasi in der Blütezeit des Jugendstils, bauen wir hier neoromanisch.
Ein Prachtbau. Leicht erhöht auf einem künstlichen Hügel mit einer Säulenbasilika als Trauerkapelle für 600 Menschen. Links und rechts kleinere Kapellen, alle kunstvoll verziert und bemalt. Arkaden mildern die Strenge des Baukörpers, der in der Mitte vom 64 Meter hohen Glockenturm dominiert wird. Flankiert von zwei kleineren Türmen. Die sind ursprünglich gar nicht geplant gewesen und in Wahrheit Schornsteine. Während des Baus wird die Feuerbestattung populär. 1878 entsteht in Gotha das erste funktionierende europäische Krematorium und ab 1906 erlauben auch die Sachsen die Verbrennung. Die Leipziger planen um und integrieren in ihren Klosternachbau ein Krematorium und ein Kolumbarium – eine Halle für die Urnen.
Es wird ja allgemein als das größte Kolumbarium nördlich der Alpen bezeichnet. Also es ist schon, wie alles auf diesem Friedhof superlativ ist, das muss man schon sagen. Ob das nun wirklich das größte europäische, also nördlich der Alpen ist, da würde ich mal jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Aber man muss lange, lange reisen, um ein solches Kolumbarium wie auf dem Leipziger Südfriedhof zu sehen. Wenn Sie sich das Kolumbarium auf dem Père Lachaise, da liegt die Maria Callas zum Beispiel und so viele berühmte Leute, aber da würde ich meinen Hund nicht begraben, das muss ich mal so sagen. Es ist von der Bauästhetik und so, also das spricht mich überhaupt nicht an, muss ich wirklich so sagen. Es beeindruckt mich nicht. Hier auf dem Südfriedhof, da müsste man das Te Deum singen, ja, also da, das ist wirklich was ganz, ganz Großes.
Auch wenn nicht ganz so groß, wie es Hugo Licht ersann. Die beeindruckende Lindenallee, die Straße des 18. Oktober, führt nicht bis zum Friedhof, sondern endet abrupt an der Alten Messe, die ab 1913 zwischen Friedhof und Innenstadt errichtet wird. Das zeitgleich fertiggestellte monumentale Völkerschlachtdenkmal am nordwestlichen Rand dominiert städtebaulich das Areal. Doch das ist die Sicht von außen. durchschreitet man das Nordtor, lässt das Völkerschlachtdenkmal links liegen, taucht man ein in eine andere Welt.
Also man hat sich von vornherein gesagt, wenn du diesen Friedhof betrittst, ja, dann gibt es erstmal keine Gräber, es gibt nur Landschaft und so langsam taucht man dann ein in diese große städtische Nekropole. Ja, also das ist unglaublich großzügig gewesen.
Ein Verdienst des zweiten wichtigen Schöpfers des Südfriedhofes, Otto Wittenberg. Wie Hugo Lichts Bauten, so prägen Otto Wittenbergs Parks Leipzig bis heute. Der Johanna- und der Clara-Park gehen auf ihn zurück. Er legt den Schillerpark an, lässt in den Arbeitervorstädten Volkshaine und Volksparks anlegen. Und er gestaltet den Südfriedhof.
Er hat das Hauptwegenetz ausgeformt in der Form eines Lindenblattes, nicht wahr? Hinter dem sich ja letztlich ikonografisch der Name unserer Stadt, Lipsitz, der Ort, wo die Linden stehen, verbirgt. Er hat also den Namen der Stadt eingewebt in diese ewige Stadt, die wir ja hier haben.
Auch durch die vielen Sommer-, Winter- und Silberlinden, die die Hauptwege säumen. Birken, Kastanien, Ahorn, Eichen, Platanen, Pappeln und Buchen, Mammut-, Trompeten- und Ginkgo-Bäume wachsen hier, schaffen Sichtachsen oder huschlige Plätze. Doch am häufigsten findet sich Rhododendron. Rund 10.000 Sträucher aller Arten, Formen und Farben verwandeln den toten Ort im Frühjahr in ein Blütenmeer.
Ich würde auch behaupten, dass diese dendrologische Dimension noch nicht annähernd aufgearbeitet wurde. Ja? Also was hat bewogen, so und so zu bepflanzen?
Seit den 1920er Jahren werden zunehmend Schwarzkiefern und Hemlocktannen gepflanzt. Und es entsteht mit dem sogenannten Waldfriedhof, mit seinen streng rechteckigen Wegen, die von Hecken gesäumt sind, ein Friedhofsareal, das dem Parkgedanken widerspricht. Aber Friedhöfe unterliegen eben auch der Mode. Heute gibt es auch Baumgräber, bei denen die Urne unter dem Blätterdach eines selbstgewählten Baumes verrottet und Mann oder Frau so in den ewigen Kreislauf der Natur eingeht. Von solchen Bestattungsformen ahnen die Leipziger Honoratioren nichts, als sie am 1. Juni 1886 ihren neuen Friedhof mit Reden und Schnaps einweihen. Einen Tag später findet das erste Begräbnis statt, der Schriftgießer August Schmidt. Durchaus symptomatisch, ein Handwerker. Die Leipziger Bürgerschaft hält sich fern, begräbt ihre Toten weiterhin in den pompösen Grabanlagen an der Mauer des neuen Johannesfriedhofes. Auf dem Südfriedhof kommen die Minderbemittelten in die Erde. Bis 1906 die Friedhofsverwaltung eine geniale Idee hat. Sie offeriert Erbbegräbnisse und Wahlgräber. Wohnzimmer groß und gartenkünstlerisch herausgehoben, entsprechen sie dem bürgerlichen Repräsentationsanspruch. Der Tod macht zwar alle gleich, das Totengedenken aber lässt die sozialen Hierarchien wieder lebendig werden.
Diese Memoria des Einzelnen, nicht wahr, die vom Einzelnen, vom Verstorbenen geprägt wird, aber auch von den Hinterbliebenen. Und das muss man leider sagen, seitdem bestattet wird, es gab immer eine Differenzierung, ein fürstliches Grab, ein Stammesfürsten oder so, es war eben anders. Und so ist es eigentlich, wer Geld hatte, ja, oder diese Memoria wollte, aber dazu brauchte man immer Geld, viel Geld, der bekam ein Grabhaus.
In Pyramidenform wie in Ägypten, als 20 Meter hoher bronzezeitlicher Grabhügel wie in Leubingen, Helmsdorf und Dieskau, als norddeutsches Hünengrab aus Findlingen oder sozialistisches Mausoleum für Lenin, Mao Zedong oder Dimitrov. Auch auf dem Leipziger Südfriedhof findet sich ein nachgeahmtes Hünengrab aus Findlingen, stehen Pyramiden. Erst vor wenigen Jahren hat Otto Ernst Alfred Paul eine Grabpyramide für ein Ehepaar erbaut.
Und sie schreiben, also wir wollen auf dem Südfriedhof begraben werden, aber wir wollen ägyptisch bestattet werden. Also eine Grabkammer und dann eine Pyramide soll unser Grab bedecken. Und dann kamen sie auf die Idee und sagen, der Paul soll es machen. Also sie benennen mich dann, er soll es bauen. Und dann habe ich das gemacht. Ich war aus rotem Rochlitzer Porphyr, habe ich dann diese Pyramide errichtet. Das ist nun wirklich für die Ewigkeit gebaut. Die wird in 500 Jahren noch stehen.
Geschichtsliebende Hinterbliebene schätzen auch antikisierende Tempel. Die griechischen Kaufleute Mustafa und Perpessa lassen 1921 ein Grabmal mit ionischen Säulen erbauen, in dem Familienmitglieder aus Griechenland bis heute beerdigt werden. Verleger Richard Quelle und Musikalienhändler Oskar von Hase ruhen unter griechischen Säulenbögen. Berühmte Architekten entwerfen Grabmäler. Südfriedhofgestalter Hugo Licht baut für Oberbürgermeister Georgi das Grabmal und entwirft für den Papierfabrikanten Gustav Najorg eines im Jugendstil. Der Pionier des Stahlbetonbaus Max Pommer konzipiert seine eigene Grabstätte aus Muschelkalk, nicht aus Beton. Von Anfang an arbeiten auf dem Südfriedhof Künstler für die Ewigkeit. Große Namen sind darunter. Max Klinger, der für den Bankier Friedrich Nachod eine 3 Meter hohe Marmorstele konzipiert. Karl Seffner, Schöpfer des Leipziger Bach und des Goethe-Denkmals, der gleich mehrfach Mädchenfiguren für Gräber schafft, auch für sein eigenes. Josef Limburg, Bildhauer dreier Päpste, entwirft für die mit einem Jahr gestorbene Gisela Elisabeth Treusch eine trauernde Mutter mit Kind auf dem Arm, die Maria mit dem Jesuskind gleicht.
Also die großen Bildhauer der Leipziger Akademien, die also wirklich überregionale Bedeutung auch hatten, nicht wahr? Rudolf Köllen, Alfred Thiele, Walter Georges, aber auch die großen Bildhauer anderer Akademien, Heinrich Valeré, Hugo Taglang, der berühmte Wiener Bildhauer, Alessandro Neri von der Akademie Florenz und so weiter. Bernhard Hödger, der Paula Modersen-Becker, das Grabmal gemacht hat und.
Man glaubt angesichts der sprudelnden Namen Friedhofsforscher Paul, dass er 5 Wochen nonstop über alle Kunstwerke auf dem Friedhof reden kann. Natürlich auch über die politische Geschichte. Denn Friedhöfe sind nicht allein Orte des stillen, privaten Gedenkens. Vor allem Diktaturen nutzen sie zur eigenen Inszenierung.
Das haben die Nazis angefangen. Die haben in der 30. Abteilung so eine Art Amphitheater gebaut. Und da haben sie dann die Blutzeugen und die Märtyrer begraben. Also die, die vor der Machtergreifung zu Tode gekommen sind bei solchen Auseinandersetzungen, die wurden dann exhumiert und die wurden dann alle hierher geschleppt und die wurden dann alle hier begraben in dieser Ehrenanlage der NSDAP. Da begann diese politische Instrumentalisierung.
Zu der auch das Auslöschen der Memoria jüdischer Leipziger gehört. Viele Grabstätten wurden zerstört und sind heute nur noch auf alten Fotografien zu finden. Andere sollten gar nicht erst wiedergefunden werden. Marinus van der Lubbe wird als angeblicher Brandstifter des Reichstags zum Tode verurteilt, sein Körper anonym vergraben. Erst seit 2024 gibt es einen Gedenkstein. In der DDR setzt sich die politische Instrumentalisierung fort, als in der Hauptachse ein Ehrenhain der Helden des antifaschistischen Widerstandskampfes und der Kämpfe für Frieden und Sozialismus mit einem pompösen Aufmarschplatz angelegt wird. 2000 Gräber werden dafür eingeebnet. Nicht nur die bürgerlichen Honoratioren, sondern auch jene der 75 KZ-Häftlinge, die in den letzten Kriegstagen in einer Baracke in Leipzig-Abt-Naundorf verbrannt wurden. Auf Befehl der Amerikaner werden sie entlang der prominenten Hauptachse bestattet.
Die wurden alle erdbestattet, die bekamen ein Kreuz und so weiter. Und dann begann die Zeit mit dem Erstarken der DDR, kam die Idee des Ehrenhains auf, der sozialistische Ehrenhain. Und das nehme ich denen also bis heute sehr, sehr krumm. Dann hat man die Gräber dieser ermordeten Abt-Naundorfer Opfer, die hat man dann eingeebnet und man hat darüber dann die verdienten Genossen des DDR-Regimes bestattet.
Heute ist der Ehrenhain zurückgebaut. teilweise, denn man will nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Verschwunden ist die Namenswand, Silberlinden markieren wieder den historischen Verlauf der Allee. Alfred Ernst Otto Paul hat mit dieser Lösung seinen Frieden gemacht, denn Friedhöfe widerspiegeln die komplexe und widersprüchliche Geschichte einer Stadt.
Friedhof ist auch immer ein Vertrag der Generationen. Er ist immer gleichsam der große Ort der Toten, aber auch der große Ort der Lebenden, die hier letzten Endes Verantwortung erkennen für ihre eigene Zukunft, weil sie doch partizipieren von dem Erbe der Väter. Ja? Ideell, geistesgeschichtlich, wirtschaftlich, nicht wahr? Wenn ich über einen Friedhof gehe, denke ich immer in dieser Struktur, was auf uns überkommen ist von denen, die da liegen. Nicht wahr? Und daraus ergibt sich unsere Verpflichtung, mit diesem kulturellen Erbe und auch geistesgeschichtlichen Erbe angemessen umzugehen.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Ewige Ruhe in bester Lage, der Leipziger Südfriedhof. Also Charlie, ich muss sagen, eine Sache, die ich auf jeden Fall mitnehme von diesem Feature, ist, dass die Idee der ewigen Ruhestätte oder vielleicht auch dieses Warten, ne, bis es dann weitergeht, dass das eigentlich dann doch historisch gesehen eine recht neue Idee ist. Also ich persönlich hätte ja gedacht, dass das schon ganz, also viel, viel länger etabliert ist.
Hatte ich auch gedacht. Also ich habe da ganz vieles von Paul gelernt. Das ist unglaublich, wie kurz das eigentlich erst ist und wie man früher mit den Toten umgegangen ist. Mhm. Also dieses Durcheinander auf dem Friedhof und nicht nebeneinander in Gräbern oder so. Ist übrigens erst mit der Französischen Revolution oder mit dem Code Civil, Code Napoleon gekommen. Mhm. Der hat dann auch die Friedhofsordnung unter anderem mit verändert. Und dann so Anfang des 19. Jahrhunderts hat sich das dann auch Stück für Stück in Deutschland durchgesetzt. Aber zuvor, dass da so ein Durcheinander gab und man das gar nicht so wichtig genommen hat, das war mir auch alles neu. Also, dass die Leute nackt beerdigt wurden, keine Grabsteine. Weil wenn man auf alte Friedhöfe geht, dann steht dort irgendwann mal ein Grabstein aus dem 18. Jahrhundert oder vielleicht sogar 17. Jahrhundert. Und man glaubt, das war so üblich und das ist der einzige Überlebende. Aber ja, Das war vermutlich der einzige, den es überhaupt gab.
Und dann, wo wir schon beim Grabstein sind, das ist Johann Sebastian Bach, einer von 12, der einen Sarg hatte.
Das aber auch ja nur, Wahnsinn, weil er eben gespendet wurde. Ne?
Ja gut, das wundert mich nicht. Aber ja, auch wieder so ein Detail, was man gerne mal mitnehmen kann in andere Diskussionsrunden. Spannend auch diese Dimension, also dass man wirklich sagt, man könnte da quasi 5 Wochen lang jeden Tag lang gehen und entdecken und das noch ohne Übertreibung. Also
ja, ja, ja. Wer eine Führung mit Otto Ernst Alfred Paul macht, der weiß, 1,5 Stunden guckt man denn nie aus, auch nicht mit 2 Stunden.
Und das hast du noch in Eiseskälte gemacht?
Ist nicht die erste Führung, die ich mit ihm gemacht habe. Also es ist unglaublich, was der Mann weiß. Der ist wirklich ein wandelndes Lexikon. Gibt ja auch da rein raus, schreibt über die Friedhöfe in Leipzig. Also was Friedhofsgeschichte betrifft, hat er unheimliches Wissen. Ist ja ohnehin ja eine Nischendisziplin bei den Historikern und eher Hobbyhistoriker, die sowas betreiben. Aber bei ihm ist auch das Besondere, dass er ja Baudirektor war und also auch Bestatter war, also damit auch Erfahrung hat. Er kommt auch von der praktischen Seite, während die anderen alle eher akademisch da zugange sind. Was übrigens durchaus ehrenwert ist und üblich war. Also er hat mir gesagt, der letzte Totenwärter des alten Johannisfriedhofs war auch ein Akademiker. Also das ist nicht so ein anrüchiger Beruf gewesen, wie man ja vielleicht auch vermuten könnte.
Ja, ich meine, in einer gewissen Weise schützt man ja auch oder ist ja so ein bisschen der Hüter dieses kulturhistorischen Schatzes ja irgendwie auch, ne? Also dieser Vergangenheit, die dann da liegt auf dem Friedhof.
Ich weiß nicht, wie weit das Bewusstsein dort war, aber also bei den Leuten ja, die großen Grabstätten hatten, die hat man natürlich dann auch für die Jahrhunderte gehabt und für die Memoria der Familie, also alten und auch am neuen Johannisfriedhof war es ja üblich, dass man an den Mauern sich die Grabmäler errichtet hat oder waren große
genau,
Krüfte.
Genau, da sind die schönen Sachen immer, genau.
Naja, schön.
Also schön groß dimensioniert.
Genau, aber mit offener Abdeckung, die Gruft und da wurden die Särge reingesteckt. Also das stank zum Himmel.
Ah, okay.
Auch deswegen gab es ja dann immer die Bemühungen, es muss sich was ändern und die Angst vor Seuchen oder so. Mhm. Man hat die einfach reingestellt, die Särge oder auch Sarkophage, aber es war ja nach oben offen. Also man hat dann schon die Vergänglichkeit gerochen.
Mm, gut, und das ist ja dann wiederum, wenn man da jetzt dann gucken, ist dann wieder auch spannend mit Foucault, wenn man merkt, dann alles wird so ein bisschen nach draußen gedrängt. Ne? An den Rand.
Ja, natürlich. Also die Toten, an denen man täglich vorbeigeht, wenn man zur Kirche geht, die sind natürlich weg. Die sind jetzt weit vor den Toren der Stadt abgeschoben.
Mhm.
Aber interessant auch so eine Veränderung. Also zunächst mal war es ja so, dass man in der Kirche bestattet werden wollte. Ne? Mhm. Möglichst dicht am Altar, das waren die wichtigsten Plätze, also da, wo die Reliquien auch sind.
Ja.
Und die Friedhofsmauer, das waren die letzten Plätze sozusagen für die Armen, für die nicht so Wohlgelittenen. Die wurden an der Friedhofsmauer begraben. Dann mit den neuen Friedhöfen, dann kam es auf an der Friedhofsmauer, weil da kann man ein richtig pompöses Grab sich hinstellen.
Mm.
Da waren das dann die lukrativen und teuren Plätze.
Mm.
So, und dann hatte man aber das Problem, als man einen Parkfriedhof wie in Leipzig schuf, dass man dort ja nicht eine Mauer hat ringsrum und damit nicht mehr repräsentative Grabdenkmäler bauen konnte. Und deswegen war der Südfriedhof auch zum Anfang gar nicht wohlgelitten.
Ah. Ich meine, auch am Anfang diese Idee, dass man reinkommt und gar nicht, dass diese Gräber erst viel später quasi so langsam kommen. Das fand ich ja auch spannend, dass man wirklich erstmal diese Parkidee am Eingang wirklich so verfolgt hat. Das fand ich auch sehr spannend.
Hm.
Ich meine, weil so ein Park ist natürlich auch wirklich ein schöner Ort für die Hinterbliebenen.
Ja, das war ja schon vorher so gedacht, aber solange die Leute sagen, wild durcheinander begraben wurden oder mehrere auch in einem Grab gelegt wurden, wenn es Armengräber waren, da war es natürlich nicht so viel mit der Kontemplation und der Erinnerung und stillem Gedenken. Das hat einfach wirklich viel, viel besser auf dem Parkfriedhof funktioniert. Also Leipzig fehlt es jetzt ein bisschen dadurch, dass dieser Grundgedanke von Georgi einer durchgehenden, pompösen, repräsentativen Boulevard von der Innenstadt zum Friedhof, dass der nicht umgesetzt wurde oder nur teilweise umgesetzt wurde. Und das Monstrum des Völkerschlachtdenkmals erdrückt natürlich auch ein bisschen diesen Friedhof.
Mhm.
Und es sind die wenigsten, die jetzt eigentlich den ursprünglich geplanten Haupteingang nutzen und auf die Friedhofskapelle zulaufen.
Mhm.
Und das hat schon was. Also wer das mal wirklich macht, neben dem Völkerschlachtdenkmal den Eingang nutzt und dann läuft man so eine schnurgerade, baumgesäumte Allee auf diesen Nachbau des Klosters Maria Laach zu. Und das ist eindrucksvoll. Es geht leicht hoch, der ist ja ein bisschen hochgesetzt worden. Mit dem Aushub hat man dann hinter der Kapelle dann noch einen Teich angelegt. Also das ist schon unheimlich eindrucksvoll, dort hinzulaufen. Die meisten kommen ja eher mit der Straßenbahn, dann kommt man von der Seite.
Genau, das ist so ein typischer Weg, ja.
Ja, natürlich, weil sich einfach die Verkehrswege geändert haben, weil es eben diesen prächtigen Boulevard, den Georgi vorgesehen hat, eben nicht gibt, also weil er durch die Messe unterbrochen ist. Ne?
Wie ist es eigentlich, kann man noch auf dem Südfriedhof als Leipziger oder Leipzigerin, sag ich jetzt mal, einfach bestattet werden? Weil ich weiß natürlich aus meiner Pariser Zeit, dass viele wollen ja natürlich in Montmartre oder Père Lachaise bestattet werden, neben den großen Dichtern und Denkern. Und da ist das ganz, ganz schwierig. Also da kann man das quasi nur, wenn die Père Lachaise zum Beispiel geht, nur wenn da eh schon die Familie ein Grab hat. Und das ist ganz, ganz schwierig, wenn man sich da jetzt einfach so als Otto-Normal-Pariserin bestatten lassen möchte. Aber wie ist das dann eigentlich, falls du das weißt, in Leipzig? Also geht das noch? Weil das ist ja wirklich ein ganz toller Friedhof.
Also der Leipziger, der was, und die Leipzigerin natürlich auch, die was auf sich halten, die lassen sich natürlich auf dem Südfriedhof bestatten.
Na.
Das ist klar. Was ich ganz spannend finde, ist, dass Alfred Otto Paul mir erzählt hat, dass es eine große Nachfrage nach repräsentativen Gräbern gibt.
Ach.
Also diese alten Gräber, die 100, 150 Jahre, die jetzt aufgegeben werden, weil es dort keine Nachfahren mehr gibt zum Beispiel.
Die so manchmal so entweder aussehen wie so ein kleiner Tempel oder
genau,
wie mit diesen
solche,
großen Engeln,
ja,
also diese richtigen pompösen.
Richtig pompösen Grabmäler.
Ja.
Da kann man eine Patenschaft übernehmen und kann sich dann, also wenn das Ursprungsgrab sozusagen aufgegeben ist, kann man sich dort beerdigen lassen und hat ein pompöses Grabmal, muss natürlich was investieren, dass es erhalten wird und die Kinder und Kindeskinder auch mit.
Mhm.
Aber das geht.
Ist ja fast eigentlich schon so eine Art nachhaltiger Gedanke dann eigentlich, weil man
ja,
in einer
durchaus.
Gewissen Weise ja auch wenn es jetzt nicht immer, es muss ja nicht immer der große Künstler, die große Künstlerin gewesen sein, auch wenn es das gibt, ne, auf dem Friedhof, aber quasi, dass man das auch weiter erhält.
Dass man es erhält und dass man vor allen Dingen auch diese Kulturdenkmäler, die ja diese Grabstätten sind, also gerade die großen, pompösen, dass man die weiter erhält. Also ich finde das einen tollen Gedanken, wie man das hier in Leipzig löst, dass man da sich eben so eine Grabstätte kaufen kann.
Ach was.
Und schön. Sich dort beerdigen kann.
Kannst du ja nochmal überlegen, Charlie, ob du pompös ins Nachleben geben möchtest. Oder ob du eher so ein stilles, ohne ein Grab. Das sind ja meistens dann die Anonymen. Das würde ja auch gehen.
Also wenn du mir versprichst, immer zu kommen und einen Blumenstrauß niederzulegen.
Das würde ich machen. Wo ich an die Urne denke, muss ich natürlich sofort an unsere andere Weltgeschichte vor der Haustür denken, was wir natürlich gemacht hatten, nämlich und auch ein ganz toller Friedhof in Gotha.
Genau, das erste funktionierende europäische Krematorium in Gotha haben wir vor reichlichem Jahr einen Podcast gemacht.
Genau, mit der Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner.
Ja, und auch sonst, es sind etliche Leute in Gotha eingeäschert worden.
Mhm.
Und dann sind ihre Urnen, also nach 1906, als es dann in Leipzig erlaubt wurde, dann nach Leipzig gebracht worden.
Ist das eigentlich auch so ein schönes Kolumbarium, so heißt das ja, wo die Urnen dann stehen?
Ja, noch größer, pompöser. Oh. Und man kann in Leipzig, also in Gotha ist ja voll, da kann man sich ja nicht mehr im Kolumbarium seine Urne aufstellen lassen, aber in Leipzig geht das noch.
Mhm.
Und da ist dann ein Platz wirklich für die Ewigkeit.
Ach was.
Wenn man den kauft.
Dann für die Ewigkeit.
Für die Ewigkeit.
Wahnsinn.
Es ist auch interessant, also ich habe erwähnt, dass da drin auch eine Pyramide gibt oder mehrere Pyramiden in Leipzig auf dem Friedhof.
Und eine von den vielen Pyramiden in Leipzig.
Eine davon ist ein Denkmal für Ullstein, also der Verleger Ullstein ist ja bekannt. Es war ein Onkel, der war Papierhändler praktischerweise. In einer Verlegerfamilie ist das ja auch nicht schlecht, wenn man jemanden hat, der Papierhändler ist. Und der hat sich in Gotha einäschern lassen und dann über seine Urne eine Pyramide bauen lassen.
Wahnsinn.
Also es muss nicht immer das schlichte Urnengrab, an das wir heute denken, sein. Man kann das auch größer lösen. Ja. Man kann das größer und wir haben es ja gehört, Alfred Otto Paul baut auch Pyramiden. Für eine Leipziger Künstler-Ehepaar hat er vor wenigen Jahren erstmal noch mal eine Pyramide gebaut.
Ach, Wahnsinn.
Das finde ich auch eindrucksvoll, dass das heute auch noch geht. Also wer an seiner Memoria für die Nachwelt interessiert ist, das geht. Aber der Trend natürlich ist in Leipzig das Urnengrab.
Mhm.
Also 94% und das seit Jahren relativ gleichbleibend, lassen sich verbrennen und dann ein Urnengrab.
Und
da gibt es
ja
natürlich alle
sehr
Varianten von den anonymen Gräbern bis zu denen, wo es eine Platte gibt.
Mhm.
Da ist die Bandbreite auch in Leipzig, aber das ist im Osten generell so, weit über 90% lassen sich einäschern und Leipzig ist da auch nicht anders. Aber er sagte mir, dass diese Zahlen seit Jahren relativ stabil sind. Also man kann ausgehen, mehr wird es nicht steigen, aber auch nicht, vermutlich auch nicht sinken.
Und ansonsten, Achtung, schiefer Verweis, wer jetzt dann doch sich inspirieren lassen möchte von sehr großdimensionierten Gräbern, der kann ja auch an das Fürstengrab von Leubingen denken. Eine andere Weltgeschichte, die wir mal gemacht haben.
Ich weiß nicht, ob man so eins nachbauen kann auf dem Leipziger Friedhof. Also das war ja ein Hügel. 11 Meter hoch, ich glaube 20 Meter Durchmesser. Also ganz so groß sind auch die pompösen Gräber, die Erbbegräbnisse auf dem Leipziger Südfriedhof wohl nicht. Aber was mich überrascht hat, es gibt tatsächlich ein Hünengrab dort. Ne? Also das hat jemand im kleinen Maßstab. Der hat nicht diese Größenordnung, die ich aus Mecklenburg kenne.
Mhm.
Aber so mit 4, 5 Findlingen und dann einem großen Findling als Platte obendrauf, das hat sich jemand machen lassen. Das geht schon. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Vorausgesetzt, man hat das Geld.
Und ich meine, auch moralisch gesehen und all das ist natürlich auch eine sehr, sehr persönliche Geschichte. Einmal, wie jemand bestattet werden möchte, also wie man quasi diese Welt verlassen möchte. Und auf der anderen Seite, was auch vielleicht die Familie, die Hinterbliebenen als Ort haben wollen, zu erinnern, was ja auch sehr schön ist.
Also ich persönlich möchte lieber einen Ort haben, wo meine Kinder und vielleicht auch Enkel hingehen können, als eine Seebestattung, wo man verschwunden ist oder die Asche verschwunden ist. Und die Variante, mich zum Diamanten pressen zu lassen oder im Weltraum zu schicken, naja.
Diamant wäre natürlich noch immer eine Geschichte. Stell dir mal vor, dann klaut jemand den Diamanten und hat aber eigentlich...
Und hat mich.
Noch die Tante mitgenommen.
Ja, also nee, das ist ja auch nicht ganz preiswert. Da würde ich dann doch lieber das Geld ausgeben für ein schönes Grabdenkmal und mir dann eins vielleicht der Leipziger kaufen. Also mal sehen.
Mal sehen, mal sehen. Ja, das war der Leipziger Südfriedhof und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür. Die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. Und wenn Sie Anmerkungen haben oder Empfehlungen, was wir vielleicht noch in unserer Weltgeschichte aufnehmen können, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an
weltgeschichte@mdr.de.
Und in 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Und vielleicht noch eine Empfehlung für die Zeit bis dahin, das Feature Provinzjugend, eine Suche von dem Autor Tobias Siebert.
Ja, und die Suche, auf die er sich begibt, ist die nach seiner eigenen Familiengeschichte. Er findet eine Kassette seines Vaters, in der der über seine Erlebnisse in der Hitlerjugend redet. Und das verknüpft er mit der Geschichte von Hasewinkel. Übrigens, Linda, die Stadt, in der auch Alice Weidel ihre Jugendjahre verbracht hat.
Ah.
Und das alles wird verknüpft und verbunden.
Das Feature also Provinzjugend, eine Suche von Tobias Siebert. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Machen Sie es gut.
Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.